Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wenn Sie zu den Menschen gehören, die in der Pandemie den Luxus hatten, einfach zu Hause arbeiten zu können, wie ging es Ihnen damit oder wie geht's Ihnen damit? Haben Sie diese neue Freiheit genossen oder sitzen Sie eher mit Rückenschmerzen auch abends um 22 Uhr noch am Küchentisch, um liegen gebliebene Mails abzuarbeiten? Vermissen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen? Oder freuen Sie sich, weil Sie endlich mal ungestört arbeiten können und viel produktiver sind? Die Pandemie, die hat das Arbeitsleben ja zumindest bei Bürojobs ziemlich umgekrempelt und jetzt stehen viele vor der Frage, was davon wollen wir eigentlich behalten und was lieber nicht? Also wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und genau diese Frage hat sich auch die Journalistin Sarah Peschke gestellt und sie zieht in ihrem Buch Bilanz, wie wir arbeiten wollen. Guten Tag, Frau Peschke.
Guten Tag.
Ja, Sie sind ja quasi Klassikerin einer Frau, deren Arbeit über Nacht ins Homeoffice verlagert werden konnte und auch wurde. Also Sie sind Redakteurin beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Ehrlich gesagt, Menschen, die Busse fahren, die Supermarktregale auffüllen oder andere Menschen pflegen, die kennen das alles nur vom Hörensagen und die denken jetzt vielleicht schon bei unseren ersten Worten, meine Güte, was haben die denn für Luxusprobleme? Haben Sie ein Buch über Luxusprobleme geschrieben?
Es sind die Probleme einer bestimmten Arbeitsgruppe. Ich würde nicht sagen, dass es Luxusprobleme sind. Wir wissen mittlerweile natürlich, gerade auch durch die Pandemie, was systemrelevante Jobs sind. Es ist ein Luxus, einen Job zu haben. Und ich weiß, ja, es ist ein Privileg, im Homeoffice arbeiten zu können. Gerade wenn draußen ein Virus wütet und man sich zu Hause verschanzen kann, aus gesundheitlichen Gründen ist es ein Luxus. Ich glaube trotzdem, dass es nicht nur Luxus ist, beziehungsweise, dass man viel tun kann und muss, damit das Homeoffice sich als Luxus tatsächlich am Ende auch anfühlt.
Sie zitieren die WHO und da wird es dann auch schon deutlich, dass es kein Luxusproblem ist. Die WHO warnt nämlich, dass wir womöglich in der Pandemie verlernen, Arbeit und Freizeit sauber zu trennen. Was sind das für Gefahren der Entgrenzung?
Das sind Gefahren, die durch die Digitalisierung schon viel früher gekommen sind. Ne? Ich habe vor einiger Zeit mit einer Psychologin gesprochen und die hat diesen schlauen Satz gesagt, früher war die Arbeit ein Ort. Heute ist die Arbeit eine Sache, die ich überall mit hinnehmen kann. Mhm. Und ich finde, das fasst es ziemlich gut zusammen. Egal, ob es um die Arbeit mit dem Smartphone geht, ob es um einen Laptop geht. Wir sind durch die Digitalisierung so mobil geworden in unserer Arbeit, dass ich jetzt den Faden verloren habe.
Ich würde sagen, wir sind so mobil geworden, dass ich eigentlich nicht mehr weiß, ist die Kollegin oder ist der Kollege, der jetzt gerade bei Teams schön das grüne Lämpchen anhat, also Bereitschaft signalisiert, vielleicht nicht in Wirklichkeit im Freibad.
Genau. Und diese Digitalisierung ist natürlich wunderbar, weil sie uns ganz viele Freiheiten schafft. Wir können also auch von aus der Alpenhütte arbeiten, wenn wir dort WLAN haben. Ne? Aber sie bewirkt eben auch, dass diese örtliche, räumliche Trennung von der Arbeit wegfällt und dadurch verschwimmen Grenzen. Und das ist das größte Problem im Homeoffice.
Und dieses Beispiel mit dem Freibad, was ich gerade schon genannt habe, das hat ja auch diese Kehrseite, die Sie beschreiben, dieses dauerschlechte Gewissen. Immer sich nicht sicher zu sein, ob die anderen jetzt vielleicht denken, dass ich gar nicht wirklich arbeite. Wie wirkt sich das aus? Was haben Sie da vielleicht auch selber erlebt?
Ja, das war im Prinzip, dieses Gefühl war Ausgangspunkt für die Überlegungen, die dann im Buch Niederschlag gefunden haben. Und zwar das Gefühl, dass man ständig arbeiten kann, aber nicht muss, weil man ja nicht physisch gesehen wird. Dieses Gefühl hat bei den meisten von uns im Team zu so einer Unsicherheit geführt und einem vorauseilenden Gehorsam, hatte ich das Gefühl. Also wir haben uns beispielsweise in unseren Chats, über die wir kommunizieren, immer nur noch abgemeldet mit den Worten, ich mache mal ganz kurz Pause.
Ganz
oder
kurz.
Ganz kurz, ich bin nur ganz schnell einkaufen. Früher im Büro hat man das Büro ja auch verlassen, für eine Mittagspause, für einen Arzttermin oder ähnliches. Und jetzt war aber immer dieses Gefühl dabei, wer weiß, ob die anderen denken, ob ich von meinem Termin oder von meinem Einkauf überhaupt wirklich zurückkehre. Das kann ja niemand kontrollieren. Ich könnte theoretisch ja auch Teams auf dem Handy aufmachen und irgendwo anders sein.
Und das ist ja mehr als nur ein Gefühl. Sie zitieren auch da wieder Zahlen, Untersuchungen, dass die Zahl der Überstunden trotz Kurzarbeit im ersten Pandemiejahr massiv angestiegen ist. Das heißt, die Produktivität ist im Homeoffice aus Sicht der Unternehmen eigentlich ziemlich gestiegen.
Genau, die Produktivität ist gestiegen. Das haben ganz viele Unternehmen in den ersten Untersuchungen seit Beginn der Pandemie gesagt. Jetzt kam aber zuletzt eine Studie raus, die gesagt hat, vielleicht ist es gar nicht wirklich die Produktivität an sich, also sozusagen die Effizienz pro Zeit, sondern die Menschen haben einfach länger gearbeitet. Es ist einfach eine viel höhere Arbeitszeit pro Tag und dadurch schafft man automatisch mehr.
Weil es diese kleinen Dinge sind, wie die Mittagspause, die ich nicht mehr mit Kollegen verbringe, sondern alleine zu Hause auf dem Balkon sitze, naja, da mache ich eben nur 10 Minuten Pause oder ich hänge eben abends noch ein bisschen was dran. Sie zitieren da eine Psychologin, die sagt, unter diesen Stresssituationen Pausen muss man dann machen, wenn man eigentlich keine Zeit dafür hat. Klingt erstmal lustig, wir ahnen, was damit gemeint ist, aber wir tun es natürlich trotzdem nicht. Jetzt haben Sie ein paar Tipps, ein paar Kniffe in Ihrem Buch versammelt. Was kann man tun, um sich selbst dazu zu bringen, vielleicht doch die Pausen zu machen, die man machen sollte?
Ich glaube, das Wichtigste, was man tun muss, ist, dass man sich bewusst macht, dass Pausen dazugehören, um etwas zu schaffen. Das Bild vom Leistungssportler hilft da ganz gut, ne? Oder von der Leistungssportlerin. Es ist klar, man kann nur dann wirklich seine beste Leistung und seine Leistungsfähigkeit abrufen, wenn man sich zwischendurch Pausen gönnt, in denen man regeneriert, in denen man wieder Kraft schöpft. Anders ist es gar nicht möglich. Und das Gleiche gilt auch für den Kopf. Wir müssen die Pause als Bestandteil unserer Arbeitskraft verstehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn wir das verstanden haben, dann gibt es natürlich so ganz klassische Zeitmanagement-Tricks, wie beispielsweise jede Stunde 5 Minuten Pause einplanen und alle 3 Stunden eine längere. Aber ganz wichtig ist, wir müssen es verstehen, wie relevant eine Pause ist und wir müssen sie als festen Termin in unserem Arbeitstag verankern.
Ich kenne solche Tipps natürlich auch. Ich habe sie auch bei Ihnen gelesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin da skeptisch, ob das funktioniert. Und jetzt habe ich bei Ihnen den Eindruck, naja, vielleicht haben Sie das gemacht, haben Sie dann die Freizeit gewonnen und haben die genutzt, um gleich mal ein Buch zu schreiben.
Ja, für das Buch habe ich mir natürlich Urlaub genommen.
Okay, also Sie nehmen es mit den Pausen auch nicht so ganz genau. Ich habe noch eine zweite Kritik daran, an diesem persönlichen Pausenmanagement. Nämlich, wir machen damit aus einem strukturellen Problem ein individuelles Problem. Was müssen denn Arbeitgeber tun, damit das nicht passiert?
Na, sie müssen vor allem lernen, die Befindlichkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice einschätzen zu können. Und das ist ein total schwieriger Prozess, wenn man jemanden nicht immer sieht. Das heißt, sie müssen es schaffen, durch gute Kenntnis, durch viele Gespräche herauszufinden, wie geht es eigentlich jemandem im Homeoffice und wie viel arbeitet er oder sie. Ich finde ein ganz gutes Konzept, das habe ich von einem Führungskräftecoach übernommen, ein ganz gutes Konzept, dass beispielsweise Führungskräfte mit ihren Angestellten überlegen, nicht du bleibst 8 Stunden jetzt vor deinem Rechner sitzen mit so und so vielen Pausen, sondern überlegen, die und die Aufgaben sollten bis da und dahin erledigt werden. Und das tust du in einer Art und Weise, wie es dir gut tut. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir justieren. Dann brauchst du mehr Zeit beispielsweise. Also im Prinzip ein sehr individualisiertes Konzept, das gleichzeitig Struktur schafft. Aber das muss von oben kommen, das ist ganz klar.
Momentan kommt von oben. Wir haben zum Beispiel Interviews gehört mit dem Präsidenten des Bundesverbands der deutschen Industrie, Sigrid Russwurm. Der fordert eine 42-Stunden-Woche und der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, auch der fordert eine längere Wochenarbeitszeit. Sind die alle auf dem falschen Dampfer?
Ich glaube, man muss differenzieren. Die Anzahl der Arbeitsstunden, die beispielsweise an einem Fließband verrichtet werden, sind nicht gleichzusetzen mit Arbeitsstunden, die im Homeoffice verrichtet werden. Nochmal, ich bin der festen Überzeugung, dass der 8-Stunden-Tag oder die 40-Stunden-Woche im Homeoffice oder in einem Büro eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, sondern dass es viel mehr um aufgabengebundene Arbeitszeit gehen sollte. Aber es ist klar, dass in bestimmten produktiven Wirtschaftszweigen ein Mehr an Arbeitszeit pro Woche auch ein Mehr an Outcome bedeutet. Aber trotzdem ist natürlich diese Forderung total zynisch, weil diejenigen, die jetzt schon viel gearbeitet haben, sollen noch mehr arbeiten. Also nein, falscher Dampfer, ganz sicher.
Sie schauen auch in andere Länder und finden da Vorbilder, Pausen, die üblich sind, wie in Frankreich, in Schweden auch oder in Großbritannien oder auch Modelle mit 4-Tage-Wochen oder 6-Stunden-Tage, weil eben auch Untersuchungen ergeben haben, dass sich auch an einem 8-Stunden-Tag eigentlich niemand länger als 3 Stunden durchgehend konzentrieren kann. Und noch eins macht vielleicht Hoffnung, nämlich eine Generation, die, glaube ich, in Personalabteilungen ziemlich verhasst ist, die Generation Z. Die nicht mehr sagen wie die Vorgängergeneration noch, ach, wir wollen alles möglichst flexibel, sondern die wollen klare Grenzen, die stellen klare Forderungen auch ans Management. Kommt da eine Generation, die Vorbild ist für uns alle?
Ich glaube schon, dass sie in bestimmten Teilen Vorbild sein kann. Im Gegensatz zu den Millennials, zu denen ich gehöre und denen eben die berufliche Verwirklichung extrem wichtig ist, sehen viele der Generation Z, sehen das anders. Für die ist ein erfülltes Leben, auch der Raum für Freizeit und anderes als Arbeit, ist ihnen extrem wichtig. Das bedeutet für die nicht, dass sie in total flexible Arbeitsmodelle übergehen wollen, sondern die wollen feste Struktur, um eben das Privatleben zu schützen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns abschauen können, ja.
Das sagt Sarah Peschke. Sie hat das Buch geschrieben, Wie wir arbeiten wollen, über Selbstbestimmung und Selbstausbeutung. Das ist bei HarperCollins erschienen und kostet 15 Euro. Frau Peschke, danke schön für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.